Herzlich willkommen bei Echtgeld TV, produziert mit Unterstützung unseres Depotpartners Scalable.
Heute reden wir zum fünften Mal über eines der absoluten Lieblingsthemen der Deutschen: Steuerreduktion. Das klingt zumindest deutlich besser als das eigentliche Thema, was wir haben, denn bei uns geht es heute eigentlich viel mehr um das Verschieben von steuerlichen Belastungen. Und dabei geht es dann lustigerweise in letzter Konsequenz, und da müsst ihr jetzt, da müssen einige von euch jetzt ganz stark sein, am Ende auch darum, dass man mehr Steuern zahlt, weil die grundsätzliche Veranlagungsmenge einfach stärker gestiegen ist. Und zwar dann eben später im Leben. Es geht also zum fünften Mal um die vermögensverwaltende GmbH und was man damit so alles machen kann. Wir haben in den letzten Videos von euch an verschiedenen Stellen auch Kommentierungen mit Vertiefungswünschen bekommen. Wir wollen da heute nochmal so ein kleines Aufarbeiten und auch so ein erstes Eintauchen in diese Zusatzfragen machen, die wir dann an anderen Stellen entweder in Videos oder auch dann in stattfindenden Workshops einfach mal mit euch und mit Teilnehmenden dann aufarbeiten wollen. Und das tun wir heute mit jemandem, der noch nie hier war, nämlich mit Simon Beime. Er ist neu bei unserem Partner Ride, und alles zu Simon, zu Ride, zu den Themen, die wir heute besprechen, bekommt ihr und auch wir, Christian und ich, wie immer nach dem Disclaimer.
Ein kurzer Risikohinweis. Bitte beachtet, dass wir keine Anlageberatung erbringen und auch keinerlei Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren geben. Wir unterhalten uns über Geldanlage und mögliche Investments, und ihr macht daraus bitte, was ihr für richtig haltet. Denn jede Entscheidung, die ihr trefft, ist allein euer Risiko, und wir übernehmen für die Inhalte und die Unterlagen in der Sendung und auf der Website keinerlei Haftung. Zum Nachlesen gibt's diesen Disclaimer auf www.echtgeld.tv/disclaimer. Simon, schön, dass du da bist. Zum ersten Mal hier, Ride, aber ist zum fünften Mal hier, und wir müssen natürlich nochmal zum Anfang so ein paar Basics klären. Zunächst mal, du hast einen wunderbaren Titel, den muss ich echt da ablesen. Head of Tax and Legal Counsel der Ride GmbH. Head of Tax, also Kopf der Steuern. Erklär uns mal, was tut man so als Kopf der Steuern, und was hat sich in den letzten 8 Monaten so getan, seit Felix, euer Geschäftsführer und Co-Gründer, zum letzten Mal hier war?
Ja, also erstmal schön und vielen Dank, dass ich heute bei euch sein darf. Ich habe auch schon natürlich mir ein paar Videos von euch reingezogen, fand es auch selber auch für mich noch ganz lehrreich und interessant. Also so viele Blumen bringe ich schon mal mit. Vielleicht kurz zu Ride und zu mir, und was macht man als Head of Tax? Also Head of Tax, ja, Leiter der Steuerabteilung sozusagen, ist bei Ride als Startup-Unternehmen noch eine relativ weite Funktion. Sowohl nach innen als auch nach außen. Nach innen natürlich, um auch die ganzen Teams zu schulen, was tut sich im Steuerrecht, was gibt es an Neuerungen, welche Prozesse kann man noch verbessern, als auch nach außen. Wir arbeiten ja, wie ihr ja wisst, mit verschiedenen Partnersteuerberatern zusammen, einem gewissen Netzwerk, das auch gepflegt sein möchte. Und da die nicht dann so als erster Ansprechpartner quasi so auf, ja, von Steuerberater zu Steuerberater, weil wir immer wieder in Situationen kamen, in denen wir festgestellt haben, dass so die Sprache zwischen quasi einem technologieorientierten Unternehmen und einem Steuerberater, also sprechen natürlich beide Deutsch, aber ist trotzdem unterschiedlich. Man redet zum Teil aneinander vorbei, sodass ich da gewissermaßen auch wie so eine Art Dolmetscherfunktion habe. Gleichzeitig, du hast ja gefragt, was hat sich in den letzten 8 Monaten getan. Also einen vollständigen Überblick kann ich gar nicht geben, weil ich tatsächlich selber erst seit 5 Wochen da bin. Aber natürlich jetzt aus dem ganzen Onboarding-Prozess natürlich auch weitere Fakten kenne, die weiter zurückreichen. Ride hat sich, weiter professionalisiert, würde ich mal sagen, auf allen Ebenen. Also hier ein Head of Tax. Ich bin der erste hauptamtliche Steuerberater, der bei Ride tätig ist, auch in anderen Bereichen, Marketing, Sales, Growth und so weiter, wurden auch weitere erfahrene Experten noch mit eingestellt. Also das Startup wird erwachsener, wenn man so möchte. Plus wir haben natürlich jetzt auch neue Produkte noch mit gelauncht. Den Broker, ich glaube, der wurde hier auch schon mal mit angesprochen, den es bei Ride gibt. Plus, das kann ich jetzt schon mal so als kleinen Ausblick geben, wir hatten immer wieder bei unserem Hauptprodukt, nenne ich es jetzt mal, nämlich der Vermögensverwaltenden GmbH, die sehr stark auf Wertpapiere ausgerichtet war, kam immer wieder der Wunsch von Kunden an, ob man da nicht auch weitere Wertanlagemöglichkeiten mit abbilden könnte, insbesondere Immobilien. Und den Schritt wollen wir jetzt auch angehen und dort auch unseren Kunden ermöglichen, im gewissen Umfang auch ihr Immobilienvermögen über die GmbHs mit betreuen zu lassen.
Das ist ein sehr spannendes Thema. Gerade Immobilien haben wir auch immer wieder in den Nachfragen mit drin gehabt, wo man sich auf der einen Seite dann im ersten Moment immer ein bisschen wundert, weil man ja auch Vorteile hat, wenn man sie im Privatvermögen belässt. Dazu kommen wir dann im weiteren Verlauf noch. Wir wollen aber quasi zu einer Art Warm-up und mit einer Art auch des Wiederholungsblocks für die, die vielleicht keines der ersten vier Videos bisher gesehen haben, nochmal ganz kurz steuerliche Vorteile aufarbeiten und auch wiederholen, die es bei der vermögensverwaltenden GmbH so gibt. Wo man ja auch zunächst mal sagt, oh, nach dem Motto GmbH, das klingt ja schon mal anstrengend. Also das ist, man muss da was gründen, dann kommen da Kosten irgendwie mit dabei, dann kosten Leute wie du ja dann auf einmal auch noch Geld und dann weiß ich, dass man immer mal wieder auch was von Veröffentlichungspflichten hört und liest und was das alles bedeutet, wenn man die nicht einhält. Wenn du jetzt sagst nach dem Motto, okay, du bist vom Fach, du wirst es ein bisschen simplifizierter erklären können und auch betrachten und einem aber vielleicht auch die Ängste nehmen können. Aber setzen mal so eine Beurteilung dieser Sache und auch eine erste Einführung, was es mit der vermögensverwaltenden GmbH für einen Privatanleger so auf sich hat. Mhm. Bitte.
Nee, gerne. Also du hast ja schon vieles Richtige angesprochen, auch bestimmte Vorurteile.
Die Antworten nicht.
Ach so. Okay, die richtigen Fragen sozusagen gestellt. Warum es eben auch bestimmte Vorbehalte gibt. Warum sollte man jetzt sein Vermögen im Rahmen einer GmbH, einer vermögensverwaltenden GmbH anlegen und nicht jetzt weiterhin in sein Privatvermögen lassen? Ist das nicht alles zu kompliziert und zu teuer und so weiter? Vielleicht ein Wort vorweg. Du hattest jetzt ja schon gesagt, die vermögensverwaltende GmbH, da könnte man ja meinen, das ist quasi so eine Unterform oder Nebenform einer GmbH, ist es tatsächlich nicht, sondern eine vermögensverwaltende GmbH ist eine ganz normale GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die eben als Unternehmenszweck die Vermögensverwaltung hat. Aber die GmbH ist eine GmbH wie jede weitere auch, die ihr hier draußen auf der Straße für normale Erwerbszwecke sehen könnt. Und um den ganzen Vorurteilen, die man eben hat, nämlich Kosten für die Gründung, wer macht mir den Gesellschaftsvertrag, wie komme ich ins Handelsregister, welche Beschlüsse muss ich fassen, wie ist es mit dem Geschäftsführer, muss ich dem noch ein Gehalt zahlen oder geht es auch ohne? Was ist mit dem Transparenzregister? Wie komme ich an ein Konto? Manche Banken nehmen auch gar keine GmbHs für Depots und so weiter und so fort. Da hat Ride quasi eine komplette Welt drumherum gebaut, um das Leuten wie dir oder auch für mir die Last abzunehmen, sich da um jeden einzelnen Bestandteil kümmern zu müssen. Man könnte das natürlich. Also man muss nicht zwingend mit Ride zusammenarbeiten, um eine vermögensverwaltende GmbH zu gründen. Das ist natürlich wie, wenn man sagt, man kann sich auch sein Essen selber zubereiten oder man kann ins Restaurant gehen. Nur im Restaurant schmeckt es oftmals besser. Man kriegt den gesamten Service und muss hinterher nicht noch abspülen. Und so ein ähnliches Rundum-Paket bietet eben Ride, indem man eben sagt, du bestellst dir ein bestimmtes Paket und bekommst dafür alle Schritte maßgerecht geliefert. Alles kann man nicht abnehmen, also zum Notar muss man doch noch selber gehen, die Unterschrift leisten, aber den Mustervertrag um die Eintragung, Kontoöffnung bis hin zur Beantragung der Steuernummer kümmert sich alles Ride. Und das zu einem Festpreispaket. Die Preise stehen bei uns auf der Homepage. Ich habe die noch gar nicht jetzt alle inhaliert, die findet ihr aber sicherlich alle raus. Zu einem sehr attraktiven Preis, wie ich finde, und man hat dann hinterher eine fertige vermögensverwaltende GmbH, mit der man starten kann.
So, und jetzt mal kurz auf sowohl auf die Vorteile, aber eben auch auf potenzielle Nachteile, die so eine GmbH, ob nun vermögensverwaltend oder einfach, ob man da vielleicht auch noch was anderes selber drin betreibt, sei mal dahingestellt. Der größte Vorteil besteht doch eigentlich bei einer Anlage in Einzelaktien, insbesondere wenn sie keine Dividenden ausschütten, oder?
Das hast du jetzt schön zusammengefasst. Also der Steuervorteil, also Nachteile gibt es auch noch, aber der größte Steuervorteil besteht in der Anlage in Aktien. Das hängt damit zusammen, dass es eine Privilegierung für GmbHs gibt, wenn sie Anteile an anderen Gesellschaften veräußern. Also gedacht war das eigentlich mal so als Schachtelprivileg für Konzerne, die nicht immer mit einer hohen Steuerlast belastet werden sollten, wenn die innerhalb von mehreren Stufen immer wieder ihre Anteile veräußern. Gilt aber genauso wie jeder andere Verkauf einer Aktie. Eine Aktie ist ja immer eine Beteiligung an einer Kapitalgesellschaft genau genommen. Und dafür gibt es eben im § 8b Körperschaftssteuergesetz eine Steuerbefreiung von 95%. Das heißt, 95% des Erlöses, also Anschaffungs- minus Verkaufspreis minus Anschaffungskosten, sind steuerfrei gestellt. Das heißt, man bezahlt unterm Strich auf 5% Steuern. Und die Steuer für eine GmbH liegt roundabout bei 30%. Variiert noch ein bisschen, je nach Höhe der Gewerbesteuer. Ich nehme hier ein bisschen viel vorweg, aber ich glaube, ihr hattet das ja schon in verschiedenen anderen Themen, wie sich die Werte zusammensetzen, sodass wir unterm Strich bei einer Besteuerung von 1,54% landen. Im Gegensatz zur Vermögensbesteuerung bei einem Privatanleger, der müsste den Aktienverkauf mit der sogenannten Abgeltungssteuer versteuern. Die liegt bei 26,375%. Ist ja damals eingeführt worden unter dem Slogan, lieber 25% von etwas als 0% von, nee, wie war es, von Steinbrücke zeige ich selber nicht. Also lieber überhaupt einen Prozentsatz von etwas als 0%. So war damals der Slogan. Ist aber ein deutliches Steuersatzgefälle, dass man sich da zunutze machen kann.
Als Steinbrück die Kavallerie in die Schweiz schicken wollte, um
genau,
bestimmte Vermögenswerte wieder nach Deutschland zurückzuholen. Jetzt ist man ja in der Situation, dass man sagt nach dem Motto, das ist ja alles ganz schön mit den Aktien. Und dann reißt es der Gesetzgeber ja quasi wieder so im zweiten Schritt ein, weil wenn ich meine Aktien jetzt gar nicht einzeln gekauft habe, sondern die in einem ETF drin habe, dann sieht's mit den Vorteilen, die eine vermögensverwaltende GmbH, also die das Halten solcher ETFs oder überhaupt solcher Investmentfonds in einer GmbH hat, schon mal wieder ein bisschen anders aus.
Das ist richtig. Die Besteuerung für ETFs ist weniger vorteilhaft, also für Fonds allgemein. Da hast du als Privatanleger, kommst du da unterm Strich sogar günstiger weg, wenn man sich ausrechnet. Du hast bei Fonds, muss man sich noch anschauen, wie sie sich genau zusammensetzen, aber ist die GmbH, wir hatten das in den Übersichten drin, liegt so, glaube ich, so 2 Prozentpunkte oberhalb der, hast eine höhere Steuerbelastung, wenn du in Fonds anlegst, anstatt wenn du in Einzeltiteln anlegst. Darum kann man sich natürlich auch überlegen, man nimmt nicht den Fonds, sondern man bildet den vielleicht selber nach mit Einzelaktien. Dann hätte man wieder den vollständigen Vorteil, müsste dann aber auch natürlich immer sehr schnell nachjustieren, wenn man sich weiterhin den hohen Steuervorteil nutzen möchte. Also für Fonds, wenn man weiß, man legt nur in ETFs an, wäre die GmbH jetzt nicht unbedingt das steuerlich vorteilhafte Medium.
Dazu haben wir eben über Aktien gesprochen, aber Aktien haben ja nicht nur Kursgewinne, sondern bisweilen und immer mehr auch Dividenden. Das ist allerdings dann eben auch steuerlich anders gestellt, weil es ja kein Verkaufserlös ist, keine Kursdifferenz, sondern das muss ganz normal versteuert werden mit Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag in der GmbH. Das ist erstmal nicht weiter schlimm, aber ich muss ja berücksichtigen, irgendwie muss ich das Geld ja vielleicht, kommen wir dann gleich auch nochmal zu, aus der GmbH rausholen. Und da habe ich dann, also ich habe A, in der GmbH kein Privileg gegenüber dem Investieren als Privatanleger im Privatvermögen. Und ich habe B, wenn ich es dann durchrechne am Ende, bis es bei mir privat ankommt, eine höhere Steuerlast.
Also du hast mehrere Punkte angesprochen. Dividenden stimmt, ist auch. Also da hat man auch nicht den Vorteil. Es gibt auch noch, ich habe zuerst gedacht, du wolltest in die Richtung gehen, man hat auch noch Verluste. Das ist auch noch ein Unterschied. Wie werden Verluste bei Trades verrechnet innerhalb der GmbH und im privaten Bereich? Weil Verluste spielen in der GmbH in dem Sinn keine Rolle. Die bleiben außen vor. Dafür habe ich eben das Privileg, dass nur 5% des Gewinns der Steuer unterliegen. Im privaten Bereich habe ich da, muss ich eben mit den verschiedenen Töpfen hantieren. Wie kriege ich das Geld in die GmbH raus? Also auch, wie kriege ich es rein? Also das muss man natürlich auch sehen. GmbH-Gründung muss ich auch schon mal 25.000 Euro hinlegen, von denen ich 12.500 Euro gleich bezahlen muss. Also das fällt auch noch rein. Aber wie kriege ich das Geld im Endeffekt wieder raus? Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder ich habe so viel Geld, dass ich sage, ich kann erstmal abwarten. Also ich thesauriere meine Gewinne in der Gesellschaft und hole mir erstmal gar nichts ab, weil ich vielleicht noch nebenher einen ganz guten Job habe, von dem ich das erstmal gar nicht benötige und sehe das vielleicht sogar als Vehikel, wenn ich Richtung Familienplanung oder sowas denke, wo ich dann später vielleicht auch mal was habe, was Richtung Vererben und Vermögensübertragung geht. Das kann interessant sein. Oder ich statte meine GmbH eben nicht nur mit dem Stammkapital, das wird eh nicht ausreichen, die 25.000 aus, sondern im Rahmen von einem Gesellschafterdarlehen und gebe der Gesellschaft eben Geld. Und das Darlehen, das ich hingebe, kann ich mir auch jederzeit steuerfrei wieder zurückbezahlen. Ich hole ja nur mein eigenes Geld wieder ab. Weitere Möglichkeit, um an sein Geld zu kommen, wäre eine klassische Ausschüttung aus der GmbH. Die führt aber natürlich bei dem Privatanleger bzw. beim Gesellschafter, der Privatperson ist, zum selben Effekt, nämlich dass die hier nicht mal die Abgeltungssteuer, sondern das Teileinkünfteverfahren greift. Das heißt, ich muss darauf Steuern bezahlen. Oder noch eine vierte Möglichkeit gibt es natürlich, jede Gesellschaft braucht einen Geschäftsführer, also als Organ einerseits. Ich kann den Geschäftsführer aber andererseits auch wie einen Arbeitnehmer behandeln, im steuerlichen Sinn, und ein Gesellschafter-Geschäftsführergehalt ausbezahlen. Das ist bei der Gesellschaft eine Betriebsausgabe, ist aber beim Geschäftsführer so zu besteuern wie ein Arbeitnehmergehalt, wie ich jetzt hier als Head of Tax von Wright was bekomme, muss ich es dann mit meinem jeweiligen individuellen Steuersatz versteuern. Vorteil, und ich glaube, das kam auch schon mal in einer eurer Folgen vor, war noch die Sorge, ob man darauf auch Sozialversicherungsbeiträge bezahlen muss, auf so ein Gesellschaftergehalt. Und da ist es so, dass man das dann nicht zahlen muss, wenn man Mehrheitsgesellschafter Geschäftsführer ist. Also klassischer Fall, ich gründe als einzelne Person zu 100% meine GmbH sozusagen, dann waren keine Sozialversicherungsbeiträge fällig. Selbes Spielchen, wenn ich mehr als 50% beteiligt bin. Wenn ich hingegen nur ein Minderheitsgesellschafter Geschäftsführer bin und andere können mir sagen, was ich zu tun und lassen habe, ich also weisungsgebunden bin, dann würden auch Sozialversicherungsbeiträge fällig. Ist aber in den Fällen, die wir bei Wright an GmbHs betreuen, kommt es in einem von, weiß nicht, von 100 Fällen vielleicht mal vor.
Weil die Leute eben dann schon dafür sorgen, dass die Mehrheitsgesellschafter sind.
Alleingesellschaft oder auch Eheleute, wenn da kann man es auch bei einer 50-50-Beteiligung, die kann man so ausgestalten, dass keiner gegenüber dem anderen weisungsbefugt ist, sodass es auch geht, wenn man zu dritt ist, wird schon schwierig.
Jetzt hattest du vorhin schon gesagt, und das ist ja ein weiterer Posten, der für viele wichtig ist, dass Immobilien auch ein Thema sind, wo man zunächst mal sagt nach dem Motto, naja, Moment mal, Immobilien ist doch etwas, wo ich als Privatinvestor nach einer bestimmten Zeitspanne das Ganze ohnehin, wenn die Immobilie einen Wert zugelegt hat, steuerfrei vereinnahmen kann. Welchen Vorteil kann es denn da in einer GmbH geben? Weil den grundsätzlichen Vorteil, der einem spontan einfällt, dass ich haftungsmäßig reduzierter aufgestellt bin, den versuchen ja dann Banken auch gerne dadurch zu umgehen, dass sie eine entsprechende Besicherung auf die persönliche Ebene reinziehen. Wie ist es da? Was habt ihr da vor? Welche Form von Sneak Preview kannst du da auch geben?
Kann ich dir gerne was geben? Wichtiges Thema übrigens noch mit der Haftung. Tut der GmbH, auch der Vermögensverwaltende GmbH, Unrecht, wenn man die immer nur unter rein steuerrechtlichen Gesichtspunkten sieht. Als GmbH hat man natürlich auch eine gute Haftungsabschirmung. Also das ist jetzt vielleicht wirklich weniger im Trading-Bereich, spielt es vielleicht weniger eine Rolle. Immobilien durchaus, muss man nur schauen, dass man dann nicht zu sehr noch persönlich mit reingeknebelt wird über Bürgschaften oder ähnliche Haftungen. Immobilienvermögen, du hast den steuerfreien Verkauf angesprochen, den man sehr viel früher, ich bin schon ein paar Jahre im Steuerrecht dabei, auch mal nach 2 Jahren steuerfrei veräußern konnte. Heutzutage sind es 10 Jahre. 10 Jahre, also wenn ich zwischen Anschaffung und Veräußerung der Immobilie 10 Jahre liegen, wobei man wirklich sehr genau auf den Zeitpunkt des notariellen Vertrags schauen muss, ist sehr punktgenau, da passieren immer wieder auch mal Fehler. Kann ich mir die Immobilie steuerfrei veräußern. Da gibt es noch weitere Ausnahmen. Wohingegen ich in der GmbH jede Veräußerung einer Immobilie immer der Steuerpflicht unterliegt. Also da gibt es keine 10-Jahresfrist. Das wäre auch nach 100 Jahren, wenn die Gesetze so bleiben, wie sie heute sind, immer noch steuerpflichtig. Den Vorteil habe ich nicht. Ich habe aber natürlich, also wenn ich es jetzt darauf anlege, denn ständig mit Grundstücken zu handeln, wäre der Vorteil nicht so groß. Die meisten
Personen. Ist er auch als Privatanleger ja nicht so lange da.
Das ist ein ähnliches Problem auch bei Privatanlegern. Das gibt so eine Drei-Objekt-Grenze, also 3 Objekte in 5 Jahren. Wenn ich mehr als 3 Objekte in 5 Jahren veräußere, dann habe ich einen gewerblichen Grundstückshandel, der auch ohnehin dann auch versteuert wird. Also wenn ich 2 Eigentumswohnungen habe, die veräußere, auch 3, alles gut. Ab der 4. muss man genau hinschauen. Man hat aber natürlich einen Vorteil, wenn man jetzt die Immobilien jetzt nicht zum Kaufen und Verkaufen heranzieht, sondern als langfristige Vermietungsobjekte. Das ist ja so der Großteil der Fälle. Und da habe ich natürlich schon wiederum einen Steuervorteil, weil ich hatte vorher gesagt, bei einer GmbH hat man so roundabout 30%, eher so 31%, je nach Gewerbesteuerhebesatz. Der ist aber bei einer reinen Vermietung, liegt der drunter, da liegt er bei 15,8%, weil ich eine sogenannte erweiterte Gewerbesteuerkürzung habe. Und zwar eine Gewerbesteuerkürzung auf 0. Also die Gewerbesteuer fällt weg, wenn ich nur Immobilien veräußere und ich muss nur Körperschaftsteuer zahlen. Das heißt, ich habe einen Steuersatz auf meine Vermietungseinkünfte von 15,8%. Wohingegen, wenn ich die Vermietung als natürliche Person, als Privatmann vornehme, kommt es darauf an, wie hoch mein Vermögen ist. Der Einkommensteuertarif ist progressiv. Je mehr ich habe, desto höher geht's. Der fängt bei 0% an, hört aber auch bei 45% auf. Und sobald ich ein gewisses Einkommen erreicht habe, was ich sicherlich bei mehreren vermieteten Immobilien habe, liege ich einfach deutlich höher im Steuersatz. Und dann kommen wieder die ganzen Effekte, die ich auch hier bei den Aktien habe, Zinseszinseffekt und so weiter. Ich kann da sehr viel Vermögen ansammeln, sodass der Effekt, dass ich am Ende bei der Veräußerung der Immobilie dann noch was bezahlen muss, sich zu einem großen Teil relativiert.
Zeit für eine kurze Werbeunterbrechung. Heute präsentieren wir dir etwas, das ich selber mal als eigene Unternehmensidee hatte. Aber man kann ja nicht alles selber machen. Mit Wechselpilot kannst du sehr einfach, schnell und jedes Jahr wieder Geld, Zeit und Nerven sparen. Zum Beispiel, wenn du der Meinung bist, mein Strompreis ist zu hoch. Jedes Jahr übernimmt Wechselpilot für dich den Vergleich, den Wechsel und die Kommunikation in den besten Stromtarif. Besonders im Sommer sind die Tarife unschlagbar günstig. Wechselpilot zeigt dir auf wechselpilot.com/echtgeldtv 3 Top-Tarife inklusive der Wechselpilot-Empfehlung. Du wählst dann dein bevorzugtes Angebot aus und erhältst mit dem Code ECHTGELD20 zusätzlich 20 Euro Cashback. Um den Rest kümmert sich Wechselpilot. Finde jetzt heraus, wie viel du sparen kannst auf wechselpilot.com/echtgeldtv.
Wobei man natürlich da dann auch gucken muss, wie kommt die Immobilie da rein, wo war sie vorher, mit welcher Einheit kaufe ich sie. Also das Immobilienthema, gerade mit der neuen Lösung, die ihr da dann anbieten werdet, da muss man sicherlich nochmal sehr gezielt drauf schauen. Und bei Aktien ist es sicherlich einfacher und man kann mehr allgemeine Aussagen treffen als bei Immobilien, wo wir es ja sowieso immer mit heterogenen Gütern zu tun haben. Ja,
das stimmt. Wir wollen auch, also Haupt- oder erster Ansatz war erstmal, dass wir Kunden, also wir sind ja ein serviceorientiertes Unternehmen. Und wenn die Kunden haben uns gesagt, wir haben jetzt hier ein Wertpapierdepot, wollen jetzt aber vielleicht auch noch eine Immobilie haben oder haben vielleicht schon eine, könnt ihr uns da auch weiterhelfen, damit wir jetzt nicht sagen müssen, tut uns leid, geht zu irgendjemand anderem. Das war so unser primärer Ansatz. Aber das ist völlig recht, das muss man sich genau anschauen. Auch Sachen, Themen wie Grunderwerbsteuer, die man natürlich sonst nicht hat, die auch überall in allen Bundesländern gestiegen ist, spielt eine Rolle, muss man sich alles genau anschauen.
Genau, aber es gibt ja nach den Vorteilen, die wir jetzt besprochen haben, auch einige Nachteile. Und da sollte man sicherlich schon mal sagen, also man startet ja etwas Neues, man schafft eine neue Rechtspersönlichkeit mit der GmbH, was übrigens relativ schnell geht. Wenn man allerdings dann irgendwann sich entschließt, dass man diese Gesellschaft doch nicht mehr braucht, also eine Gesellschaft zu liquidieren und wieder loszuwerden, ist mühsamer, als sie zu gründen. Sprich, also ich denke, eins, was man initial schon mal klar machen sollte, das ist nicht so kurzfristige Planungshorizonte. Das ist nichts, wo man jetzt mal sagt, ah ja, also, na ja, ich kann mir das vorstellen, jetzt so für 3-4 Jahre. Ne? Das ist jetzt nicht wie eine Aktie kaufen so und dann irgendwann wieder verkaufen, sondern es ist schon ein Teil der persönlichen Lebens- und Finanzplanung. Und da sollte man immer auch berücksichtigen, dass sich ja Lebensumstände auch ändern können und dass die GmbH als solches ja eine eigene Rechtspersönlichkeit ist und dass das dann immer Implikationen hat. Und sei es nur der Wechsel eines Wohnortes.
Richtig, also man muss generell, also nicht umsonst ist eine GmbH eine juristische Person. Das ist eine weitere Person. Ich hatte vorher ja mal gesagt, meine GmbH oder sowas. Das ist eine andere Person. Auch wenn ich sage, ich will Geld einfach, ich zahle mir einfach Geld aus der GmbH, ist keine gute Idee. Das ist dann immer eine sogenannte verdeckte Gewinnausschüttung, sondern ich muss immer eine Rechtsgrundlage haben. Ich muss für alles immer Beschlüsse fassen, notfalls mit mir selber. Also muss es dann eben auch...
Kann ich einfach in die Kasse langen?
Man kann nicht in die Kasse langen. Also das ist der bei einem Einzelunternehmer... Also eine GmbH ist an für sich eine anspruchsvolle Rechtsform. Hat man ja... Also für Kaufleute ist die ja ursprünglich gedacht... Deshalb haben wir eben oder versuchen das im Rahmen des auch dessen, was man rechtlich darf, Mustervorlagen zur Verfügung zu stellen, mit denen dann der Geschäftsführer so arbeiten kann, um das tägliche Doing hinzubekommen seiner Gesellschaft. Genau, und du hast es jetzt aber schon den Ortswechsel so ein bisschen angesprochen. Da ging es wahrscheinlich jetzt nicht nur den Ortswechsel hier, weiß nicht, von Berlin nach Potsdam.
Ne, wieso? Oder? Alleine, naja, also ich bin ja jetzt, ich habe ja jetzt nicht diese Träume ins Ausland zu gehen. Also habe ich natürlich schon. Ich würde ja gerne nach Mallorca gehen, aber meine Frau hat gesagt, nee, wir bleiben jetzt noch in Deutschland, aber kann ich ja auch mitleben. Ja, ist ja auch schon, man kann ja auch Urlaub machen da und die GmbH muss dann nicht mitziehen. Nee, aber alleine, wenn man in Deutschland umzieht, die GmbH mitnimmt, ist das ja schon wieder ein Thema. Gewerbesteuer ändert sich, muss Ummeldung machen, Handelsregister. Natürlich auch sonstige Lebensumstände, was ist beispielsweise mit Regelungen bei Heirat, Ehevertrags, wird ja der GmbH-Anteil ins Vermögen dazugerechnet. Also da gibt es ja schon dann einfach Themen zu berücksichtigen, auch wenn man Kapitalflüsse zur GmbH, von der GmbH hat, die durch die persönliche Lebensgestaltung schon stark beeinflusst werden. Und man hat einfach, das ist, also es ist ja fast so ein bisschen so wie mit dem Kind, ja. Nur, dass das Kind halt einen eigenen Willen hat, zum Glück, die GmbH nicht. Aber es ist halt auch eine eigene Persönlichkeit und das darf man eben nicht unterschätzen.
Das ist richtig. Und auch mit dem Umzug und den verschiedenen Handelsregistern und der Bürokratie, die damit verbunden ist, darf man auch nicht unterschätzen. Auch, du hast es vorher mal erwähnt, wenn man seine Pflichten nicht rechtzeitig nachkommt, nicht rechtzeitig veröffentlicht, da sind auch relativ hohe Sanktionen immer drauf. Auch was ist im Transparenzregister, muss man ja zwingend auch eingetragen sein. Wenn da die Adresse nicht stimmt oder der zweite
Vorname. Man braucht eine Leih.
Eine Leih braucht man, sonst kann man auch...
Identification, ja.
Genau, aber das, um die ganzen Sorgen und Nöte, die man hier sonst aufgehalst bekommt, die möglichst erträglich zu machen, das ist eben so der Ansatz von Wright, um da dem Bürokratismus jetzt nicht zu sehr ausufern zu lassen. Wir würden uns das auch wünschen, wenn es einfacher wäre. Also es gibt auch Dinge, wo man jetzt nicht zwingend nachvollziehen kann. Aber man muss sich natürlich mit den Gegebenheiten...
Jetzt mal ganz ganz konkret, also ich habe das ja, habe ja selber eine vermögensverwaltende GmbH, bin dazu so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde, weil eine Beteiligung drin war. Ich habe das nie geplant, habe die GmbH übernommen, dann war noch eine zweite Beteiligung plötzlich da und schwuppdiwupp, dann war es halt da und habe ich gedacht, okay, jetzt kann ich es auch nutzen. Ich hätte es mir wahrscheinlich so nie selber so gebaut, jetzt ist es da, komme ganz gut damit klar. Verwaltest halt wie eine klassische GmbH auch. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich Geschäftsführer oder Vorstand eines Unternehmens bin, da habe ein bisschen Praxis drin. Aber man muss ja mal bedenken, diese ganzen Prozesse nebenbei fürs Vermögensverwalten, wie läuft das jetzt? Jetzt ist beispielsweise Transparenzregistermeldung oder Offenlegung, Jahresabschluss, Hinterlegung beim Bundesanzeiger. Macht ihr das alles digital oder sagt ihr mir nur einfach, hier komm, das ist das Formular und da ist der Zugang zum Bundesanzeiger, das musst du jetzt hier selber machen. Wo ist da diese Vereinfachungsleistung, diese Digitalisierungsleistung, die Wright auch bringt konkret?
Also wir arbeiten fast ausschließlich digital. Ich musste ja am Anfang mal was ausdrucken. Da musste ich mir erst, wusste jetzt erst gar keiner, wie man den Drucker einrichtet. Also da...
Das ist erstmal eine Papieranforderung geschrieben werden.
So ungefähr. Das Großteil funktioniert über die Partnersteuerberater, mit denen wir zusammenarbeiten. Also die, das ist der ganze Bereich der Steuerdeklaration. Also damit die Steuererklärung pünktlich beim Finanzamt sind und die Steuerberater und übernehmen auch die Hinterlegung beim Bundesanzeiger und die Eintragung beim Transparenzregister. Das macht Right als Bote im Anfang. Wir wissen ja, wer gründet. Wir sind natürlich da immer auch darauf angewiesen, dass du uns jetzt beispielsweise auch mitteilen würdest, wenn sich eine Veränderung ergeben hat im Hintergrund. Also komplett automatisch geht es nicht, weil wir kennen unsere Kunden zwar, aber wir wissen jetzt, verfolgen die ja nicht und kennen nicht jeden Umstand. Wir machen es so einfach wie möglich. Sobald wir eine Information haben, ziehen wir die Schlüsse draus und machen die entsprechenden Meldungen, sodass eben keine Sanktionen in dem Bereich erfolgen.
So, und was man natürlich bedenken muss, diese Leistung erbringt ihr nicht als Wohlfahrtsverein, sondern ihr seid ein Start-up und ein Start-up nimmt Kapital auf von Investoren mit der Perspektive, dass daraus irgendwann Unternehmenswert wird, deutlich mehr. Dafür braucht ihr Umsätze, sprich die ganzen Leistungen kosten auch was.
Die kosten was?
Und gerade dann sind ja auch noch Steuerberater involviert. Dann weiß man ja, normalerweise wird es richtig, richtig teuer. Also kurzer Überblick über die Kosten.
Genau, also wir wissen gar nicht, wohin dann mit den Geldsäcken. Nee, aber im Ernst, das ist ein Thema, was auch die Gründer tatsächlich persönlich umgetrieben hat, weil die hatten schon eine vermögensverwaltende GmbH, wollten damit zum Steuerberater oder waren dort auch und haben dann hinterher gestaunt, was die für Abrechnungen dann bekommen haben, die sie im Vorhinein auch so nicht transparent kommuniziert bekam. Man muss dazu wissen, die meisten Steuerberater in Deutschland rechnen nach einer sogenannten Steuerberatervergütungsverordnung ab, STBVV, also zur Statistik, 75% der Steuerberater rechnen danach ab und das geht so nach Gegenstandswert und mit einer bestimmten Tabelle. Und man weiß ja nicht immer genau, wie entwickelt sich das Vermögen, darum kann man im Vorhinein gar nicht so genau sagen, wie hoch die Rechnung hinterher sein wird. Man kann es so abschätzen anhand des Vorjahres, aber ganz genau ist es nicht. Um dem ganzen Ungewissen da ein Ende zu setzen, beziehungsweise gar nicht entstehen zu lassen, bietet Right feste Pakete an. Also wir haben ein Pro-Paket, ein Standard-Paket und ein Light-Paket, um auch die unterschiedlichen Bedürfnisse zu adressieren. Und in dem Pro-Paket, in dem wirklich schon sehr viel mit inkludiert ist, das kostet 2.499 Euro pro Jahr und da ist dann wirklich alles drin, inklusive der steuerlichen Beratung, inklusive der Wertpapier, inklusive noch der Wertpapierverbuchung, da kann noch je nach Depotwert noch ein Zuschlag dazukommen. Aber damit hat man den Jahresabschluss, die Steuererklärung, Zugang zur Right Community, auch noch 70 Buchungen sind auch noch inkludiert, die man mehr braucht man wahrscheinlich auch nicht.
70 Buchungen?
Nicht Wertpapiere, sondern
Beispielsweise, wenn ich mir jetzt ein Abo hole.
Genau.
Von der Wirtschaftswoche.
Ein Abo von der Wirtschaftswoche.
Wird monatlich abgerechnet, muss ich also sagen, ist eigentlich doof, sondern ich sollte es jährlich machen, weil dann ist nur eine Buchung und es sind nicht 12 weg aus dem Paket.
So könnte man es auch sagen. Also den Fall hat man.
Hat mir mein Steuerberater nämlich auch beigebracht. Hat mir gesagt, du weißt ja, die Pauschale kann ich dir nur machen, wenn du möglichst wenig Buchung hast und nicht hingehst und jeden einzelnen U-Bahn-Fahrschein abrechnest.
Genau, nee, so haben wir es auch. Aber das ist wirklich sehr transparent. Man kann das auch ganz genau sich ausrechnen. Das sind solche eben die Buchungen, die du ansprichst, oder das Handy oder noch die Wirtschaftswoche oder sowas. Also da hat man einen Festpreis. Das ist so what you see is what you get. Und da gibt's auch keine bösen Überraschungen. Und das ist so der. Ich bin ja selber Steuerberater. Ich war auch mal Geschäftsführer beim Steuerberaterverband. Ich will auch nicht jetzt meine Kolleginnen und Kollegen da in einem schlechten Licht darstellen lassen. Wir können das auch nur deshalb, muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, zu Festpreisen, transparenten Konditionen anbieten, weil wir eben ein sehr standardisiertes Produkt haben. Wir sagen auch, wir machen nur vermögensverwaltende GmbHs. Wenn jetzt jemand zu uns kommen würde und sagt, der hat hier noch ein Einzelhandelsgeschäft oder so, würden wir sagen, okay, ist schön, aber passt nicht bei uns rein, weil wir können es nur innerhalb unseres Produktrahmens anbieten, aber dafür in dem Rahmen bieten wir eben auch ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis an.
Mhm. Wenn wir zu weiteren Nachteilen kommen, dann sollte ich schon ein gewisses Vermögen mitbringen. Wir hatten früher mal so 100.000 Euro als Minimum gesagt. Ich habe immer so bin immer so mit dem Eindruck aus den Gesprächen rausgegangen. Also wenn man eifriger Trader ist, dann mag das mit den 100.000 gelten, aber ansonsten sind es glaube ich eher so 250.000, die die anzuraten sind. Und dieses andere Thema, was du auch schon angesprochen hast, die vielleicht zusammen in einer Antwort. Also einmal, welches Vermögen und dann das Thema der Verlustverrechnung, die eben wegfällt.
Verlustverrechnung. 100.000, so steht es auch auf der Homepage, darum werde ich jetzt euch jetzt hier auch nichts anderes erzählen, ist quasi so der Einstiegspreis, ab dem sich's lohnt, drüber nachzudenken. Da ist es jetzt vielleicht noch nicht unbedingt rentabel. Wir sagen den Leuten, die mit der Größenordnung anrufen, auch ehrlich, Ziel sollte schon sein, dich weiterzuentwickeln Richtung 200.
Siehst ja, Lendern, du hast ja erwähnt, ne? 2.500 Euro Basispaket, 100.000 Euro Vermögen heißt 2,5% TIR. Und da sind noch keine Fremdkosten, kein gar nichts mit drin. Also
und die Gründung, also bei den 2,5, das ist für das laufende Geschäft, für die GmbH-Gründung, das wäre auch nochmal, das Paket kostet, ist glaube ich auch 2,5, so auch um den Dreh rum noch. Also im ersten Jahr wäre es dann zu hoch, also in der Relation.
Genau, ich muss also dann schnell gucken, dass man aus den 100.000 hochtradet oder am besten sagen, okay, 250.000, dann bin ich mal bei 1% TIR, dann ist es vielleicht realistischer, darüber nachzudenken. Eine Sache fiel mir noch ein, Domizil. Die GmbH wohnt ja nicht bei euch im Briefkasten, ne?
Die wohnt, nee, das hatten wir, ich glaube, das gab es irgendwann mal als Angebot, haben wir aber nicht mehr. Domizil, man muss, eine GmbH braucht einen Sitz der Geschäftsleitung.
Das ist übrigens auch interessant, ne? Das ist eine Gesellschaft, die ja eigentlich komplett digital existieren könnte, aber das Recht erfordert nach wie vor ein Domizil, wo dann auch die Geschäftsführung unter Umständen anzutreffen.
Wo die anzutreffen ist, wo man tatsächlich auch Post noch bekommt vom Handelsregister und er, also soll ja alles weiter digital, aber momentan braucht man den eben noch, die Anschrift, auch falls der Gerichtsvollzieher kommen sollte, um zu wissen, wo muss ich denn jetzt hier klingeln. Und da kommen, aber da würden wir sicher den Rahmen sprengen, da komme ich gerne noch mal ein weiteres Mal zu euch. Wie ist es denn, wenn ich das Domizil, also zwei Themen fallen mir da spontan ein. Zum einen ist es, wenn ich mein Domizil jetzt nicht von Berlin nach Potsdam, sondern nach Palma de Mallorca meinetwegen verändere. Oder wie ist es denn, wenn ich mein Domizil oder den Ort der Geschäftsleitung in meinem Eigenheim anmelde? Da gibt es nämlich auch noch die mögliche Gefahren mit einer sogenannten Betriebsaufspaltung. Ist aber wirklich noch mal ein Sonderthema für sich, wo man auch noch mal, wo ich gerne auch noch mal zu einem Workshop oder Ähnlichem zu euch komme.
Deine Frage, darf ich denn in meiner Mietwohnung einfach so eine vermögensverwaltende GmbH domizilieren, weil das ist ja. ist ja dann eigentlich eine gewerbliche Nutzung für eine Fläche, die ja eigentlich als Wohnraum registriert ist.
Kann's richtig, wobei man, da muss man, in manchen Mietverträgen steht es wirklich drin, keine gewerbliche Nutzung. Und eine GmbH ist natürlich Kraftrechtsform, eine gewerbliche Tätigkeit. Der Hintergrund ist aber eigentlich, also gewerblich ist nicht gleich gewerblich. Gemeint ist meistens im Mietrecht gewerblich im Sinne der Gewerbeordnung, nämlich dass ich eben auch Publikumsverkehr habe, da Traffic habe. Drum ist es, also theoretisch ja, gebe ich dir recht, kann es ein Problem sein. Praktisch kommt man aber meistens zum Ergebnis, dass es nicht, wenn man es nach Sinn und Zweck auslegt, den Mietvertrag, dass es nicht damit gemeint ist. Aber den Ärger könnte es theoretisch trotzdem geben.
Ich stelle mir gerade vor, dass Kevin Kühnert irgendwann doch mal eine Wohnung findet und ihm dann der Mietvertrag gekündigt wird, weil er eine vermögensverwaltende GmbH in dieser Mietwohnung führt. Das
manchmal möchte ich nicht wissen, wie du auf solche Gedanken kommst, wie man so abwegig denken kann, dass Kevin Kühnert eine vermögensverwaltende GmbH hat.
Oder eine Mietwohnung findet.
Das Thema mit der Verlustverrechnung hatte ich auch noch, ich habe es auch gehört, weiß nicht, soll ich noch, hatte ich so halb beantwortet. In der GmbH, bei Aktien, habe ich nicht die Möglichkeit, die Verluste vorzutragen.
Also Verluste ist einfach Pech gehabt.
Sozusagen. Ja. Sozusagen.
Dafür ja, ist ich ja klar, wenn ich die Gewinne nicht sozusagen versteuere, dass ich nie auf der anderen Seite die Verluste der Allgemeinheit aufbürden kann, wenn meine Steuerlast runtersetzt. Das ist ja eigentlich auch logisch,
ist
oder?
Ist logisch, dafür gibt es auf der anderen Seite noch einen Vorteil, wenn ich mit Optionen handle. Da habe ich nämlich im privaten Bereich eine Begrenzung auf 20.000 Euro und die habe ich in der GmbH eben nicht. Also da ist es, ich muss die haben auch nicht den niedrigen Steuersatz, also von daher auch wiederum konsequent. Und nur die Begrenzung auf 20.000 Euro für Optionstrading habe ich nur im Privaten, habe ich nicht in der GmbH drum. Für Optionstrader ist die GmbH eigentlich fast alternativlos, weil da geht es natürlich hoch und runter. Und wenn ich da die Verluste nicht verrechnen kann, dann komme ich sehr schnell in eine steuerliche Schieflage. Aber ich finde gut, dass du gesagt hast, das ist konsequent, weil viele denken, das Steuerrecht in Deutschland, das ist ja sowas von absurd und kontrovers und passt gar nicht zusammen. Man kann es am Ende des Tages doch auf ein paar Logiken zurückführen.
Also die Besteuerung von Weihnachtsbäumen habe ich immer noch nicht verstanden mit den verschiedenen Steuersätzen.
Kann ich dir mal erklären, weil ich tatsächlich auch mal ich war mal eine Zeit lang auch beim Deutschen Bauernverband Steuerabteilungsleiter und da als
auch da steckt also eine Logik hinter. Okay, das machen wir hinterher bei
der Currywurst. Lass uns über einen Punkt reden. Wir haben jetzt gesprochen, wie kommt Geld rein? Was man machen kann, wie man die GmbH gründet. Wir haben darüber gesprochen, was man in der GmbH macht. Wir gehen mal davon aus, dass das, was man macht, unterm Strich erfolgreich ist. Bei Aktien sollte es halt dann wirklich so sein, dass auch die einzelnen Transaktionen erfolgreich sind, dass man nicht nur 51 zu 49 hat, sondern dass es entsprechend besser läuft. Aber irgendwann ist man in der Situation, die Spardose ist gefüllt und man stellt sich die Frage, wie kriege ich das Geld denn jetzt wieder zurück ins Privatvermögen? Da hast du eben schon über einen Punkt gesprochen. Ausschüttung ist nicht so dolle. Hat man zunächst mal das Teileinkünfteverfahren, was man dann für sich privat, wie bei jedem Zufluss aus einer Kapitalgesellschaft berücksichtigen muss. Geschäftsführergehalt ist eine Möglichkeit. Sozialversicherungspflicht, haben wir drüber gesprochen, ist nicht das Thema. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, zunächst mal Kosten, die man ansonsten als Privatanleger hat, in der Gesellschaft steuerlich geltend zu machen. Denn die Möglichkeit haben wir ja nicht mehr. Du hast eben schon mal dieses Wort, eben nicht bewusst Kapitaltransfer, sondern Abgeltungssteuer genannt. Und Abgeltungssteuer heißt ja, damit ist alles abgegolten, heißt ja, als Privatanleger im Privatvermögen kannst du keine Werbungskosten geltend machen, anders als wir das früher noch unter der alten Besteuerung bis 2008 hatten. Hier in der Gesellschaft haben wir natürlich die Möglichkeit, alles das, was ich brauche, um tatsächlich diese Erträge zu erzielen, steuerlich anzurechnen, oder?
Ja, also erstens, es gibt noch den Sparerpauschbetrag, der liegt jetzt bei 1000.
Ist er 1000? Großartig. Nein, also wir sollten nicht darüber reden. Es ist ein so schöner Tag. Die Sonne scheint. Wir haben einen netten Talk. Und wenn ich jetzt über den Sparerpauschbetrag reden darf und darüber, dass Herr Lindner uns allen Ernstes diese Erhöhung von 800 auf 1000 Euro als besondere Leistung liberaler Regierungskunst und Förderung von Altersvorsorge und privater Geldanlage verkaufen wollte, dann kriege ich sofort wieder hier so einen dicken Hals und Punkte.
Ja, also, das lasse ich auch. Nein, dann nur so. genau, also Thema war ja, wie kriege ich das Geld, das ich irgendwann mal mir sinnvollerweise angeschafft habe, wie kriege ich das wieder raus? Zum einen mit den, ist es eine Langfriststrategie. Das ist vorher auch angesprochen worden, also für eine Kurzfriststrategie eignet sich es nicht. Man vermutet ja, dass man irgendwann mal mit zunehmendem Alter vielleicht zumindest weniger andere Einkünfte hat, sodass vielleicht auch der Steuersatz dann gar nicht mehr so hoch ist aus anderen Einkünften, Arbeitnehmereinkünfte oder was ich sonst noch habe, sodass vielleicht der Effekt über die Ausschüttung, dass ich vielleicht nicht mehr zwingend im Höchststeuersatz drin bin, muss man sich eben nochmal anschauen. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich auch, dass man, wenn man jetzt noch längerfristig denkt, auch so in Familienverbünden denkt, dass man vielleicht auch weitere Familienmitglieder auch noch an der Gesellschaft beteiligt und an die dann Anteile übertragen kann an der Gesellschaft und so, dass das Vermögen sich dann schon mal auf mehrere Personen verteilt, weil jede Person hat im deutschen Recht immer einen Grundfreibetrag, der Steuersatz geht progressiv hoch. Also um da über mehrere, wenn man eine große Familie beispielsweise hat, da über mehrere Köpfe das Ganze zu verteilen. Wenn man sehr viel Vermögen hat, hilft das alles nichts, weil irgendwann ab der Spitzensteuersatz oder der höchste Steuersatz in Deutschland, der beginnt von der Progression her, ich glaube, sind wir bei 42%, sind wir schon bei knapp über 66.000 oder 67.000 Euro. Der Spitzensteuersatz, die 45% bei 277.000 Euro.
Aber ganz wichtig, dann wird eben nur der 60.000ste oder 60.001. Euro mit diesen 42% besteuert.
Das wird immer, genau, das sieht man in so Schaubildern, wird da immer eine sehr vereinfachende Annahme gemacht. Also, dass man, wenn man sagt, hier ab 66.000 Euro ist man bei 42%, das stimmt so nicht, sondern da ist man irgendwo bei 30% vielleicht, weil man
Grenzsteuersatz.
Der Grenzsteuersatz, genau. Wir sind ja hier unter uns.
Ja, aber das ist schon ein Thema, weil das ist auch in den Kommentaren immer wieder, dass diese Sachen durcheinander gebracht werden, dass man dann eben auch gelegentlich mit Kommentierungen und mit Fragestellungen konfrontiert ist, die genau diese Basisunterscheidung eben schon mal nicht hinkriegen. Also den durchschnittlichen Steuersatz, den man dann eben hat auf alles, und den Grenzsteuersatz, mit dem man den 65.000 ersten Euro zum Beispiel besteuern muss.
Genau, darum gibt es zum Beispiel tatsächlich auch solche Überlegungen, also oder gibt es auch Modelle, wo man eben auch oder Beteiligung an Kinder, weil jedes Kind hat auch einen Grundfreibetrag von 11.000 Euro oder so ist der momentan, dass man da eben auch sich da schon mal durch Gestaltung sich die alle Freibeträge, die es im deutschen Recht so gibt, ausnutzen kann. Und da gibt es interessantere als den Sparer.
Wobei man sich ja immer klar machen muss, in dem Moment, wo man Vermögen oder auch Anteile an andere überträgt, muss man dann zwar keine Steuern zahlen, kann also dann auch irgendwelche Freibeträge nutzen, aber das Geld ist ja bei mir erstmal weg.
Das Geld ist weg.
Also ist ja nicht so, dass ich jetzt sagen kann, hey komm, ich übertrage jetzt ein bisschen was an meinen Sohn, so genau unter der schenkungssteuerrechtlichen Grenze, und dann hat er da 2 Jahre und dann nehme ich es ihm wieder weg und dann habe ich steuerfrei in mein eigenes Säckel überführt. Deswegen also auch mit den vielen Familienmitgliedern, das ist nur klar, ne? Also ich spare da nicht für mich Steuern, sondern für die ganze Sippe.
Das meine ich ja so, Familienverbot, aber du hast recht, und Scheidung, und also es gibt viele Ereignisse, die einem Leben...
Das sagte ich ja eben mit diesen Lebensumständen, das muss einem immer klar sein, die vermögensverwaltende Gesellschaft begleitet einen bei diesen Lebensumständen, und das sind immer unterschiedliche Implikationen, die dann da rauskommen, und manches ist halt dann nicht mehr reversibel, und es ist eben nicht Privatvermögen.
Genau, aber du musst halt den Langfristvergleich sehen, wenn du da zwei Kurven zeichnen würdest, wo stünde ich am Ende, wenn ich jetzt hier mein ganzes Leben lang mein Geld als Privatmann angelegt habe? Und wie viel habe ich dann am Ende im Vergleich dazu? Wo stehe ich jetzt am Ende, wenn ich mein Geld oder mein Vermögen im Rahmen der vermögensverwaltenden GmbH angelegt habe? Da habe ich dann natürlich durch den niedrigeren Steuersatz auf Aktien, vielleicht auch bei den Immobilien, habe ich ein deutlich höheres Vermögen. Und am Ende der Steuer entgeht man nicht. Also ich sage auch immer vielen Leuten, die sagen, ich muss so viel Steuern zahlen, sage ich auch, gib mir doch dein Geld, ich biete es dir gern an, ich übernehme dir deine Last, weil wenn man viel Steuern zahlen muss, klingt erstmal natürlich sehr unsexy, spricht aber auch dafür, dass man viel Vermögen hat. Also die Illusion, dass man auch am Ende bei Steuersatz...
Zum Glück erstmal, dass man Erträge hat, dass man Einkommen hat.
Dass man...
Ja, also das ist ja noch wichtig. Also noch sind wir ja bei der Vermögensteuer weg.
Das stimmt. Nee, aber am Ende muss man dann in den sauren Apfel beißen, da muss man dann eben den Vorteil nutzen, dass man während der Laufzeit, während des Bestehens des Vermögensaufbaus deutlich mehr Vermögen aufbauen konnte, sodass die Steuerlast am Ende sich dann auch wieder relativiert.
Wenn wir jetzt, also Ausschüttung ist klar, haben wir angesprochen. Beim Geschäftsführergehalt hatten wir das Thema Sozialversicherungspflicht. Da sind noch so ein paar Sachen mit drin, die schon auch im Kommentarbereich immer wieder so zu Nachfragen führt. Dann Einkommensteuer haben wir schon gesagt, nach dem Motto Grenzsteuer, Durchschnittssteuer, genau. Das ist das eine. Aber gehen wir mal auf zwei Sachen, die total wichtig sind. Also erstmal das Thema Gehaltshöhe. Da kann ich jetzt, eine GmbH gründen, da beispielsweise 100.000 Euro Gesellschafterdarlehen reinpacken und dann sagen, ich gebe mir jetzt mal, kann ich mir da ein beliebiges Gehalt ausschütten? Bevor ich hier so eine Behauptung mache, ich kann das nicht, weiß ja gar nicht, ob das nicht
beliebig. Also erstens mal die Frage, die auch oft kommt, ist, kann ich auch mit Nullgehalt? Also muss ich mir überhaupt ein Gehalt zahlen? Null geht. Also ich kann Nullgehalt machen. Nach oben ist es möglich, ist es gedeckelt, also oder da muss es fremdüblich sein. Es gibt bestimmt, also die Finanzverwaltung macht Auswertungen über alle Branchen hinweg und schaut sich das an. Was ist so ein übliches Gehalt in einer üblichen, also für bestimmte Branchen, so im sozialen Bereich verdient man weniger als im Pharma oder so. Und da gibt es natürlich auch so Vergleichswerte für vermögensverwaltende Gesellschaften. Also, und das muss, kann man auch nicht pauschal sagen, es muss natürlich immer in Relation zum enthaltenen Vermögen. Also man ist relativ flexibel, man muss es nur eben auch ordnungsgemäß.
Macht ja auch keinen Sinn, zu viel zu nehmen. Ne? Also es macht, macht ja keinen Sinn, jetzt 100.000 Euro in die Gesellschaft reinzupacken und das dann sofort rauszuorgeln durch Gehalt. Der Einzige, der Spaß daran hat, ist Christian Lindner. Ja, weil es auf Gehalt, in dem Moment, wo es mir zufällt, zahle ich ja wieder Steuern.
Ja, wobei es mit dem Gehalt, es hat noch eine zusätzliche, eine kleine Korrelation zu einem anderen beliebten Thema, nämlich dem Firmenwagen.
Genau, das wäre der nächste Punkt
gewesen. Okay, weil das ist, Firmenwagen ist natürlich so ein Beispiel, wo ich sage, ich möchte meine privaten Kosten nicht privat tragen, sondern das könnte doch die Gesellschaft tragen. Und wenn ich jetzt sage, ich will gar kein Gehalt, ich will aber nur einen Firmenwagen, das wird nicht funktionieren, weil typischerweise bekommt man eben auch in der freien Wirtschaft nur denjenigen Firmenwagen, der auch ein Gehalt hat. Also da, unter so Fremdvergleichsgesichtspunkten besteht da eine gewisse Kopplung.
Helft ihr da? Also das ist ja schon ein ganz wichtiger Punkt, weil ich sage jetzt mal, ich fange mit so einer GmbH an und packe da irgendwie 100.000 oder 1 Million oder je nachdem, was ich auch kann, rein und bin dann aber total unbeholfen, was das Thema nach dem Motto, kann ich mir davon nur ein Polo hinstellen oder darf es auch ein Lamborghini sein?
Mal so ein bisschen die Bandbreite zu. Richtig, also den Polo wird man wahrscheinlich wenig Probleme haben, Lamborghini möglicherweise schon. Wir helfen da mit Erfahrung, also beziehungsweise unsere Partnersteuerberater, das ist ja deren Tagesgeschäft. Und du kannst es so sagen, also alles, was jetzt dem Finanzbeamten, wo der denkt, so ein Auto könnte ich mir nicht leisten, da wird es vielleicht eher schon mal schwierig.
Wo der Finanzbeamte das denkt?
Also ich will jetzt keine falschen Unterstellungen da machen, aber wenn man sich so manche Fälle anschaut, die dann auch aktenkundig waren, weil die vor Gericht gehen, da klingt es schon so ein bisschen durch.
Dass also eher kein Lambo?
Vielleicht ein Gebraucht? Eher kein, weil das könnte man natürlich. Es gibt so eine Ausnahmevorschrift für eben für Luxusfahrzeuge, wenn du sagen kannst, das ist der, gibt ja auch Lamborghini-Traktoren.
Ist aber bei Zahnärzten regelmäßig Zahnärzte, Thema.
Ferrari, gehört der Porsche oder Ferrari gehört ins Praxisvermögen?
Ja,
oder solche, nein? Genau, solche Dinge. Und du musst aber auch noch schauen, du hast natürlich auch, weil man nimmt immer auch einen privaten Nutzungsanteil an. Also und da musst du dann eben schauen, dass du dann so eine 1%, entweder du führst ein Fahrtenbuch oder du machst noch, du wirst wahrscheinlich gar nicht so viel betrieblich fahren, oder du nimmst so eine 1%-Regel und die geht immer noch nach dem Bruttolistenpreis. Also mit einem Lamborghini, der mit, was wird der für einen Bruttolistenpreis haben? 250?
Nochmal 200.
200, dann hast du natürlich da auch eine höhere Abgabe, die du quasi als fiktives Gehalt noch zu versteuern hast, als wenn du jetzt ein anderes Fahrzeug hast mit einem niedrigen Bruttolistenpreis. Hohe Bruttolistenpreise sind bei Gebrauchtwagen sehr ärgerlich, die mal früher sehr teuer waren. Jetzt, das ist so eine Vereinfachungsregelung.
Können aber auch ein Vorteil sein, wenn man einen Oldtimer fährt. So den Mercedes aus den 70ern.
Das könnte ein Vorteil sein, ja.
Okay, aber
vielleicht nochmal ein vogelleiches Thema. Ist ja schön, dass man jetzt hier so über Gehalt und über Firmenwagen spricht, aber eigentlich sind das doch Dinge, die macht man dann, wenn das Geschäft erstmal läuft, oder? Wie seht ihr das so von dem Setup der Gesellschaft, auch so als Erfahrungswert von euren Kunden? Ist es so, dass gegründet wird, dann gleichzeitig so eine Infrastruktur aufgebaut wird? Man fängt dann gleich an, am Anfang schon mit Gehalt und mit dem Firmenwagen, weil man sagt, naja, also ich verlagere Teile meiner Infrastruktur und sonst was halt in die GmbH rein. Oder ist es so, dass Menschen, die sowas gründen, das sehen wie ein Unternehmen auch, und als Unternehmer weißt du, musst erstmal reinplockern und erstmal was aufbauen, irgendwann hast du Werte geschaffen, dann stabilisiert sich das Geschäft, dann hast du vielleicht aus den 250.000 Euro, mit denen du gestartet hast, hast du mal 500.000 gemacht und dann sagst du, okay, also ich weiß jetzt auch so ein bisschen, was da so an Grundrauschen kommt, hast vielleicht eine Beteiligung, die dann doch ein bisschen was abwirft, laufende Erträge oder sonst was, und dann fängt man an. Wie ist das so vom Setup her?
Letzteres, also da so Step by Step. Es gibt natürlich auch die Gruppe, die schon quasi selber oder mit anderen zusammen vielleicht sich eine vermögensverwaltende Gesellschaft hat, zu uns kommt, und dann ist schon alles da. Die muss man natürlich anders betrachten. Aber ansonsten ist es Step by Step. Man hat ja sonst natürlich auch das Risiko, dass wenn ich in ein schlechtes Jahr reinkomme, ich habe zum Beispiel auch immer eine Insolvenzantragspflicht, wenn ich überschuldet bin oder zahlungsunfähig bin. Und wenn ich da gleich am Anfang in die Vollen gehe und das Geld ist gar nicht da, ist die GmbH gleich überschuldet und insolvent. Und das will natürlich auch keiner. Drum sinnvollerweise ein bisschen, ja, schon Step by Step. Die Fragen kommen natürlich trotzdem gleich zu Beginn. Wie ist das mit dem Firmenwagen? Welche Kosten kann ich hier vom Privaten ins Betriebliche verlagern? Aber wir empfehlen da schon, ja, vernünftig vorzugehen.
Aber hast du da so ein bisschen so Daumengrößen, also wo ich da ansetzen kann? Also man hat ja auch ein gewisses Interesse, wenn man 100.000 Euro beispielsweise oder 250.000 in so eine Gesellschaft einbringt, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass man noch arbeitet, um zusätzliches GmbH-Vermögen oder Hauptvermögen aufzubauen, relativ hoch. Dann wird man sich so ohnehin nicht ein großes Gehalt zahlen, was vielleicht einfach im Rahmen der normalen Nebenverdienstmöglichkeiten einfach liegt. Und mit welchen automobilen Größen kann man da hantieren?
Ein Smart geht sicher.
Ja, manche wollen ja auch schon gar kein Fahrzeug mehr haben. Das gibt ja immer wenig.
Also, geht
ja
auch ein Fahrrad? Firmenfahrrad?
Müsste gehen, vielleicht ein E-Bike.
Also, für ein Fahrrad kannst du ja auch ohne weiteres 5.000 Euro ausgeben.
Das stimmt, gibt auch so Fahrradleasing. Hat man jetzt tatsächlich, ist eine gute Frage, müsste gehen. Motorrad ginge, denke ich auch. Also wir haben da keine festen Größenordnungen in dem Bereich. Okay. Das hängt wirklich, da sind die Fälle zu unterschiedlich. Was der Hauptausgangspunkt ist, die Einbringung von Geld über ein Gesellschafterdarlehen, weil man da eben auch die größte Flexibilität hat, eben auch am schnellsten nachsteuern kann bei einem Gehalt. Das ist entweder gezahlt oder ich muss es ja fest vereinbaren, und wenn ich dann wechsle, das Gehalt dann höher oder niedriger auszahle, habe ich entweder eine verdeckte Gewinnausschüttung oder eine verdeckte Einlage. Bei einem Gesellschafterdarlehen, das ist so aus unserer Sicht so das Mittel der Wahl, gerade um am Anfang ein Gefühl zu bekommen, wie wird es laufen, wie funktioniert es, und erst in einem zweiten Schritt würde ich dann immer.
Aber das Gesellschafterdarlehen ist ja nur eine Möglichkeit, Geld in die Gesellschaft reinzukriegen und dann auch wieder rauszuziehen. Aber der Idealfall ist ja, dass ich tatsächlich in der Gesellschaft Geld verdiene, dass ich Erträge mache und die Erträge irgendwie rauskriege.
Richtig. Nee, und da passt es dann ganz gut mit dem Firmenwagen, mit anderen Kosten, mit zum Beispiel auch mit einem Besuch auf der Wealth Week, die Wright plant demnächst Ende Oktober.
Das solltest du dazu sagen?
In Palma de Mallorca.
Das ist so ein Argument. Nach Malle fahren und das Ganze als Betriebskosten absetzen.
Ist tatsächlich so. Also das ist kein Urlaub, sondern das ist eine Fachtagung. Das ist eine Fachtagung, spezifische Fachtagung. Die Kosten kann man dann auch abziehen. Das ist vielleicht auch natürlich in einem netten Ambiente.
Kann man abziehen, wenn man keine GmbH, sondern kann man auch als ganz normaler Steuerpflichtiger wahrscheinlich als Fortbildungskosten dann absetzen.
Oder? Je nachdem, was man für eine Tätigkeit hat.
Das muss man schon, du kannst es halt nicht gegen Erträge aus Kapitalvermögen laufen lassen, weil da haben wir eben keine Werbungskosten mehr. Aber das ist zum Beispiel so ein Ding, oder auch Besuche von Hauptversammlungen der Wertpapiere, die man im Portfolio hat. Da dürfte es unstreitig sein.
Das ist unstreitig,
genau. Ich teste das nie in der Form, weil ich es immer für die DSW mache und dann läuft es darüber. Und ansonsten sicherlich auch für die Anbahnung von Geschäften. Ja, also gerade wenn wir nochmal über das Thema Immobilien sprechen, wenn ich irgendwo hinfahre, um mir eine Immobilie anzuschauen, dann ist das ja auch eine Betriebsausgabe.
Das stimmt, wobei das hätte ich auch im privaten Bereich. Also da hätte ich jetzt es ist derselbe Effekt, auch da hätte ich denselben Effekt bei Vermietung und Verpachtung, könnte ich es dann auch abziehen.
Man merkt halt, dass man relativ schnell auch in diese Dinge reinkommt, wo man individuelle Nachfragen hat. Also jetzt beispielsweise, als ich das gerade mit den Hauptversammlungen gehört habe, da geht sofort natürlich das Ding an, an dem Motto, ich habe jetzt beispielsweise wieder in meiner GmbH 250.000 Euro beispielsweise drin, habe eine 1%-Position, also 2.500 Euro. Und bin jetzt der Meinung, dass, weil ich eine 2.500-Euro-Position in der Berkshire Hathaway B-Aktie habe, ich deswegen mal in die USA fliegen kann und an der Hauptversammlung in Omaha teilnehmen kann. Da sagt doch irgendwann, also da gibt es doch auch sicherlich das Thema Verhältnismäßigkeit. Gibt es dazu irgendwelche Aussagemöglichkeiten, wie das verhältnismäßig ist?
Gibt es keine strengen. Du kannst ja natürlich auch sagen, mit deinem Wortbeitrag, den du dort hältst, da hättest du jetzt die ganze Versammlung da irgendwie auf deine Seite gezogen. In so einem Fall würde man über eine Aufteilung nachdenken. Da würde man sagen, wie viel, also würdest ja, wenn du da nicht nur hin und zurück fliegst, sondern noch 3 Tage bleibst, würde man vielleicht sagen, ein Tag meinetwegen betrieblich veranlasst, der Rest aber privat.
Ja, und du darfst ja auch nie vergessen, das ist ja alles immer ganz schön mit dem Kostengegenrechnen, aber das macht ja alles auch nur Spaß, wenn du Gewinn machst. Ja, das heißt, du musst ja auch entsprechend mit den Positionen, mit deinen Aktivitäten in der Gesellschaft Erträge haben. sonst ja. funktioniert das ähnlich.
Arbeitsessen sind natürlich auch immer sehr beliebt, aber da muss man immer wissen, wer hat mit wem gegessen, zu welchem Thema wurde gesprochen und so weiter. Dann kann man es als Ausgabe absetzen, ansonsten eben nicht. Also wenn man jetzt nur mit der Familie essen geht, das passiert, geht natürlich nicht. Wenn ich jetzt mit euch hier essen gehen würde, wir tauschen uns über die besten Aktientipps aus. Wäre da sicherlich eine betriebliche Veranlassung mit
dabei. Sehr gut, dann rufen wir doch gleich mal in Borchertz an und gehen ein Schnitzel essen.
Ja, lass uns mal zu einem Thema noch mal zum Schluss kommen. Wir sind ja schon relativ weit in der Zeit. Ich hätte das gar nicht so gedacht, dass wir uns da noch mal so vertiefen. Aber wir haben in den letzten Sendungen immer bei den Kommentierungen auch ein Top-Thema bei den Nachfragen gehabt. Und das war das Thema Wegzugsbesteuerung, wo wir mal so ein bisschen zumindest zum Schluss noch rangehen sollten und da auch ganz, ganz generell mal rangehen sollten. Zunächst mal, wenn der Christian auf die Idee käme, in die USA zu gehen und ich auf die Idee käme, nach Asien zu gehen, hat das irgendeinen Einfluss darauf, wie eine solche Wegzugsbesteuerung aussieht? Also spielt der Ziel, der Wegzugsort bei der Wegzugsbesteuerung eine Rolle? Und was ist Wegzugsbesteuerung eigentlich?
Ja, Wegzugsbesteuerung. Vorher hat der Christian so schön gesagt, das wäre der ehrlichere Name, wäre, was war die
Reichsfluchtsteuer.
Da kommt's her. Und dann, dann wüsste man auch gleich schon, woher die, ja, das würde mehr, Wegzugsbesteuerung klingt zu harmlos. Die Frage war, spielt es eine Rolle, wohin ich ziehe? Also innerhalb von Deutschland spielt es schon mal keine Rolle. Innerhalb von Deutschland habe ich überall dasselbe Steuerregime. So, Wegzugsbesteuerung gilt nur im Ausland. Und da gibt es noch einen Unterschied, ob ich innerhalb der EU verziehe oder dann eben außerhalb der EU. Weil innerhalb der EU fällt die zwar auch an, aber die Steuer, die anfallen würde, die wird mir dann gestundet, weil das ansonsten ein zu großer Verstoß
wäre. Da bin ich nicht weg, da bin ich nur woanders.
Quasi, genau, sozusagen. Das wäre sonst natürlich auch ein Verstoß gegen die europäischen Grundfreiheiten, Kapitalverkehrsfreiheit,
Niederlassungsfreiheit
und so weiter. Drum wird es eingefroren. Also die Steuer, die wird nicht festgesetzt, sondern die wird eingefroren. Und wenn du jetzt zuerst nach Spanien ziehen würdest und von dort aus dann nach Südamerika, dann wäre es okay, solange du in Spanien bist. Aber wenn du dann nach Argentinien weitergehst, dann hätte man das Problem.
Aber Österreich und Schweiz?
Ja, Österreich von der Sprache nicht so vielleicht und von der Landschaft, aber Österreich, wie du richtig sagst, EU-Mitglied, Schweiz nicht. Da hätte man ein Problem, USA auch. Auch solche Fälle wie, ich hatte vorhin mal gesagt, man kann natürlich auch die Kinder vielleicht noch zu Geschäftsführern machen oder so, aber wenn man den Sohn oder die Tochter aufs Internat nach Davos schickt oder an die Highschool in den USA, das wären auch Tatbestände, die zu so einer Wegzugsbesteuerung führen können.
Also, wobei man ja, glaube ich, eins noch mal klar machen müsste, also die Wegzugsbesteuerung, die tritt ja dann ein auf Ebene des Privatvermögens. Denn die GmbH ist ja einfach hier in Deutschland erstmal registriert, die ist ja ansässig und sofern sie ein gültiges Domizil hat, weil ich sage, okay, bei meiner Mutter, die in Deutschland bleibt, kann ich es weiterhin domizilieren. Meine Mutter macht auch vielleicht die Geschäftsführung, aber ich bin selber nicht mehr da.
Richtig, Ort der Geschäftszeit, das ist es. Also da muss man wirklich aufpassen, wenn du dich zum Beispiel in Deutschland, hättest jetzt deine GmbH an deiner Meldeadresse gemeldet und du meldest dich ab, dann müsste man sich natürlich fragen lassen, wo ist denn jetzt der Sitz? Ja. Und wenn du dann sagst, der ist jetzt irgendwo in Dubai oder wo ist es sonst noch schön, dann hat man ein Problem. Solange du den Ort der Geschäftsleitung der Gesellschaft noch in Deutschland hast, weil du kommst da immer hin und sagst, hier treffe ich jetzt die maßgeblichen Entscheidungen, habe ich auf Ebene der GmbH die Problematik nicht, aber als Privatperson. Und da musst du natürlich auch schauen, was machst du? Gehst du da nur immer jedes Jahr oder fünfmal im Jahr in verlängerten Urlaub oder das wäre unproblematisch? Oder wanderst du quasi aus? Da gibt es so eine 183-Tage-Regel. Ja. 183 Tage deshalb, ja, 365 durch 2, dann hast du mehr als die Hälfte Ausland verbracht.
Wenn ich mehr als die Hälfte in den USA oder auf Bali verbringen würde, dann greift.
Ja, und dann sollte man in so einem Fall immer auch, damit man eben sagt, das ist nicht der Fall, immer auch, wie soll man sagen, Beweisvorsorge treffen, dass man eben dann auch mal, weiß nicht, hier von der BVG ein Ticket hat, dass man hier in Deutschland, wenn man noch eins in Papierform hat, oder einfach nachweisen kann, dass man auch hier war. Das war ja mal hier bei Boris Becker im umgekehrten Fall,
wo man viel in München,
genau, wo man anhand der ganzen, genau, wo man anhand der Boulevardberichte schon mal nachweisen konnte, das kann gar nicht passen mit den 183 Tagen in Monaco.
Und wenn, also sowas kommt am Ende immer raus, das muss man sagen. Die Finanzbehörden auch allein durch soziale Medien, wo man überall Spuren hinterlässt, sind ja nun auch nicht blöder geworden in den letzten 20, 30 Jahren. Und deswegen, also Steuerehrlichkeit ist da sehr, sehr relevant. Aber kommen wir nochmal zu der Wegzugsbesteuerung. Also das ist ja schon ein komplexer Fall. Kann man nicht grundsätzlich zunächst mal sagen, also der Wegzug aus Deutschland wird durch eine vermögensverwaltende GmbH nicht vereinfacht, sondern ich habe einfach eine zusätzliche Stellschraube, die ich berücksichtigen muss. Insbesondere dann, wenn ich ins EU, außerhalb des EU-Auslands gehe.
Genau, kann man so sagen. Also wie man es generell, man hat, wie du es gesagt hast, man hat wie ein Kind, also quasi dann schon volljährig zum Teil, aber zum Teil auch noch nicht. Man muss da weiterhin dafür Sorge tragen. Das muss man in alle Überlegungen mit einbeziehen. Und da gibt's, also da können wir gerne mal nochmal einen separaten Termin, auch vielleicht mal mit ein paar konkreten Beispielen noch, auch wie ist es, ich bin vielleicht auch nur Expat, bisschen abgeordnet an eine andere Niederlassung in Madrid für ein paar Jahre und von dort aus noch nach China und dann wieder zurück. Also da gibt's auch verschiedene Zeiträume, die man beachten muss. Man beispielsweise für so Abordnungen gibt es so eine 7-Jahres-Frist, die wurde mal von 5 auf 7 verlängert und so. Da gibt's sehr viele Sachverhalte, die wir gerne mal auch mit ein paar Beispielen konkret mal durchspielen können, um euren Zuhörern und Zuschauern da vielleicht auch noch einen Mehrwert zu bieten in dem Bereich.
Ja, und ansonsten hast du gesagt, gibt es von Wright in diesem Jahr eine Wealth Week,
habe ich richtig verstanden? Wealth Week, ja, das habe ich jetzt so versucht noch so mit einzubauen. Die gibt es tatsächlich vom 29.09. bis 4.10. Palma de Mallorca, steht auch, ich glaube, www.wealthweek.de.
Wenn das verfügbar ist, dann habt ihr unterhalb dieses Videos da auf jeden Fall einen Link drin. Und vielleicht kriegen wir von Felix, wenn wir nochmal bei Wright anrufen, auch nochmal ein kleines Goodie für die Anmeldung, die ihr dann tätigen könnt.
Ja, und das sind halt also zum einen super Vorträge, vielleicht sogar mit Leuten, die hier am Tisch sitzen.
Haben wir auch gehört.
Und ansonsten natürlich auch die Vernetzung zwischen Gleichgesinnten, die eben auch sich für die Themen interessieren, die wir heute besprechen, die ihr hier heute in eurer Sendung besprecht, um dort durch so einen Schwarmwissenseffekt auch weiter voranzukommen.
Und damit sind wir dann eben auch am Schluss. Wir haben von der Wealth Week gehört, wir haben die Wegzugsbesteuerung kurz nochmal gestriffen und haben dann festgestellt, dass wir das in der Tat auch nochmal intensiver beleuchten müssen. Wenn ihr dazu Fragen habt, die sich im Kommentarbereich vielleicht nicht so ganz ideal machen und vielleicht zu einer verallgemeinerten Darstellung taugen, dann macht es bitte so, dann schreibt uns im Zweifelsfall einfach eine E-Mail an hallo@echtgeld.tv und macht einen gerne etwas allgemeiner gehaltenen Fall auf und dann können wir im Nachgang auch mit Simon nochmal gucken, inwieweit der für eine Nachbesprechung hier als einer von seinen vielleicht 3 zu besprechenden Fällen und Möglichkeiten anzuwenden ist. Wir werden selber sicherlich den einen oder anderen auch noch konstruieren können, um das dann auch entsprechend zu deskribieren. Und ansonsten freuen wir uns darauf, wenn ihr das eine oder andere hier mitgenommen habt, wenn ihr nochmal für dieses Thema grundsätzlich sensibilisiert seid, aber ansonsten auch zur Erkenntnis kommt, wichtig ist vor allen Dingen, Steuern zu zahlen. Das sichert den Standort. Das sichert im Übrigen auch dazu, dass ihr noch Geld übrig habt, von dem ihr dann leben könnt. Also es bleibt im Grunde genommen dabei, je mehr Steuern ihr bezahlt, desto besser ist es, sowohl fürs Land als auch mit dem, was bei euch übrig bleibt. Und damit verabschieden wir euch aus dieser Sendung, aus Berlin, mit unseren typischen Ratschlägen. Bleibt gesund, bleibt investiert. Bis zum nächsten Mal bei Echtgeld TV.